In der Einladung hat man die Geschichte von der Ehebrecherin. Das war auch eine Art und Weise, eine Versammlung, die sich da eingefunden hat. Aus zwei verschiedenen Personengruppen. Einmal war Jesus da, einmal waren die schriftgelehrten Pharisäer oder wer sonst noch die Frau hergeschleift hat da, und es war die Frau da. Und ich glaube, wir können das ein bisschen als Bild übertragen, auf unsere Zusammenkünfte auch. Zu welcher Gruppe wir eigentlich dazugehören? Was eigentlich unser Herz ist, wenn wir zusammenkommen oder wenn wir mit Menschen zusammen sind überhaupt, über die Gemeinde heraus, Arbeitsplatz, überall haben wir Gemeinschaften unter Menschen. Zu welcher Gruppe von den drei gehören wir? Jesus, der bereit ist, Gnade und Güte zu geben, Güte walten zu lassen, was zu schenken. Die Gruppe, die da ist, um hinzuweisen auf Fehler. Da läuft was falsch, hier. Da hat jemand was falsch gemacht. Der ist schuld. Oder die Frau, die bereit ist, Gnade anzunehmen. Die bereit ist, zu empfangen. Es gibt eine Bibelstelle, da beschreibt der Paulus, wie die Gemeindezusammenkünfte, wie die gedacht sind. Und zwar im 1. Korinther 14, Vers 26 und 27. Nee, nur der 26. Was ist nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Und schaut mal, wenn die Gemeinde zusammenkommt, alles was drin geschieht zur Erbauung, dann bleiben nur die zwei Kategorien über. Die da sind, sich zu erbauen, die was haben, weiterzugeben, und die da bereit sind zum Empfangen. Und wir werden merken, dass es in der Gemeinde drin die gleichen Menschen sind. Die bereit sind, auf Jesus zu hören, die bereit sind zu empfangen, werden fähig weiterzugeben. Und was ist mit der dritten Kategorie? Die da sind zum Richten, die da sind zum Beurteilen. Hat er das jetzt gut gemacht oder nicht? Oder was ist jetzt mit dem und jenem? Ich meine, wir kennen unsere Herzen. Wir kennen die Gedanken in uns drin. Wie wir darüber denken, was gerade um uns herum passiert und wie gehen wir damit um? Wie leben wir Gemeinschaft? So sind wir die Richter, die oben drüber stehen, die urteilen? Oder sehen wir uns auf Augenhöhe und erwarten in jedem von unseren Geschwistern, wo wir uns treffen, hier, ich könnte von dir heute erbaut werden. Vielleicht hast du was heute von mich mitgebracht. Und genauso fieber ich schon die Woche über auf den Sonntag hin, denkst, okay Gott, möchtest du was durch mich mitbringen in die Gemeinde? Ziemlich sicher will er das, selbst wenn du kein Wort sagst, kann Gott was mitbringen, durch dich in die Gemeinde rein. Dann nämlich, wenn du ein Herz hast, das eine Sehnsucht hat, Gemeinschaft mit Gott zu leben, dann verändert es die Gemeinschaft hier drin. Dann richtet es uns gemeinsam aus. Und genauso, wenn dein Herz weiß ich wo dran hängt und weiß ich wo verwertet und du kommst halt irgendwie her aus Gewohnheit, genauso da hast du einen Einfluss auf die Gemeinde und bringst Zerstreuung rein und Unordnung rein, weil dein Herz nicht ausgerichtet ist. Und ich meine, hat doch mal die Gnade von Jesus, die in der Geschichte die vom Anfang zeigt. Er kommt klar mit unseren Macken und unseren Fehlern. Aber das ist nicht das Ziel, dass das restliche Leben so bleiben soll. Das schreibt ja die Geschichte. Okay, du stehst jetzt an dem Punkt, an dem du stehst. Über die Vergangenheit redet Jesus nicht mal so. Das interessiert ihn erstmal gar nicht. Er interessiert sich für die Zukunft. Er sagte, schau, ich gebe dir eine Zukunft. Und genau dazu soll doch die Erbauung hier dienen in der Gemeinde drin, um uns gegenseitig eine Hoffnung zu machen auf eine bessere Zukunft. Das ist auch genau das, was Liebe macht. Liebe, die sieht das beste Potenzial in der Zukunft für eine andere Person und hat eine Leidenschaft, alles dazu beizutragen, das in der Person zu wecken, das der Person zu geben. Das Beste für eine langfristig gute Zukunft. Ich will nur eine Stelle vorlesen im Hebräer 10, Vers 19 bis 25. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Ich fange mal mit dem Schluss an. Das Ziel, wo das hingeht, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Schaut mal, da ist schon ein Fokus drauf, wo geht's denn hin? Und das ist die allerbeste Zukunft, die er hier zeichnet, so, wo er jeden Einzelnen von der Gemeinde hier sich wünscht, dass er dorthin kommt. Wenn ihr den Tag herannahen seht, da ist der Tag von Jesus gemeint, da, wenn er seine Gemeinde zu sich nimmt. Wenn er jeden, der in Hoffnung auf ihn gestorben ist, auferweckt und was ganz Neues anfängt, auf den Tag hin, da fiebert er hier hin und sagt, auf den Tag lasst uns hinschauen. Und sonst hat da vielleicht ein bisschen Hebräisch manchmal ein wenig herausfordernd zum Lesen. Hebräer, das war ja ein Brief, der war geschrieben zu Israeliten. Die haben so die 5 Bücher Mose, haben die sowieso alle auswendig gekannt. Die wegen Fortgeschrittenen haben auch die kompletten Propheten noch auswendig gekannt. Die ganzen Gesetze, wo da drin stehen, das war denen alles parat. Und genau auf das geht der Hebräer hier in dem Brief ein. Auf das, was die schon gekannt haben, aus dem Judentum, aus dem mosaischen Gesetz, und dann zeigt er ihnen, schaut mal, wie das auf Jesus hin zeigt. Und deswegen ist, wenn hier so die Mose und so und Stiftshütte Gesetz für dich alles so ein bisschen schwierig, sehr unverständlich, dann ist Hebräer auch sehr schwierig und sehr unverständlich. Weil das sehr eng verknüpft ist miteinander, sehr eng zusammenhängt. Deswegen will ich mal versuchen, ein bisschen hier zu erklären, was damit gemeint ist, die Verbindung da. Hier sagt er, Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum, also Freiheit in das Heiligtum von Gott reinzugehen. Und damit nimmt er eine Referenz auf das Heiligtum in der Stiftshütte. Dort war es ein besonderer Bereich, wo nur Priester rein durften, das Allerheiligste, wo nur die hohen Priester rein durften. Und hier drin schreibt er, dass Jesus einen Weg gemacht hat für jeden. Und das war der Ort, wo Gott gesagt hat, dort wohnt er. Dort lässt er in einer besonderen Art und Weise seine Gegenwart wohnen. Und genau dort durfte bei den Israeliten nur ein Stellvertreter reingehen, der ihn reingeschickt hat, ja, du kümmerst dich darum, du machst es. Eigentlich war das Ziel von Gott auch ein bisschen anders. Gott wollte das viel breiter verteilt haben, die Begegnung mit den Menschen. Aber die Menschen waren dazu nicht bereit, die wollten nicht. Die so, ja komm, lassen da jemand anderen gehen. Wir bezahlen da lieber jemand dafür. Das sehen wir bei uns mal, wir bezahlen da einen Experten dafür, der kümmert sich dann darum. Ja, selber rühren wir das nicht an. Das war das Denken von denen, ja, nee, das ist uns zu krass, da die Begegnung mit Gott. Lass das jemand anderen machen. Und Gott hat gesagt, okay, ich nehme jemanden, der kümmert sich darum, der dient euch damit, indem dass er hingeht, indem dass er die Opfer bringt. Das war alles eine Vorschattung nur auf Jesus hin. Der Eintritt in das Heiligtum, der Eintritt in die Gemeinschaft, in den Frieden mit Gott. Und genau den beschreibt er hier, dass Jesus den geschaffen hat, den Weg. Das, was vorher versperrt war durch einen Vorhang, das hat Jesus frei gemacht, dass jeder Einzelne, der sich auf Jesus verlässt, dort reingehen kann, in die Gemeinschaft mit Gott. Und beschreibt auch gleichzeitig einen Priester. Das ist schon im Alten Testament, dort Priester waren, bestimmte Volkssippe von Israel, die den Dienst hatte. Dort beschreibt jetzt, ist ein neuer Priester eingesetzt worden, Jesus. Und er ist da ein für alle Mal reingegangen, hat den Weg frei gemacht. Es muss nicht immer wiederholt werden, wie im Alten Testament, sondern es ist ein für alle Mal frei. Und so ist es für dich so, wenn du es angenommen hast. Das, was Jesus für dich getan hat, ist für dich ein für alle Mal der Weg frei. In die Gnade von Gott rein, du kannst dort drin leben, du musst nie wieder das Allerheiligste nie wieder verlassen. Die Gemeinschaft mit Gott nimmt dir nie wieder jemand weg. Du selber kannst hinter dir lassen, du selber kannst denkst, ah ja, nee, das ist doch nichts. Kannst wieder deinen eigenen Weg gehen. Aber Gott bleibt bei seinem Versprechen, er hält dir den Weg offen. Er empfängt dich gern wieder zurück. Und dann im Vers 22 beschreibt er die Art und Weise, wie wir dort in Begegnung treten mit Gott. So lasst uns hintreten mit wahrhaftigem Herzen. Ein wahrhaftiges Herz, dass wir unser Herz vor Gott aufmachen. Weil ich meine, gibt eine schöne Stelle in Psalmen drin, wo der Psalmschreiber selber merkt, so mit seinem Herz, was da alles drin ist, an Regungen, an Ideen, an Gedanken, kommt er selber nicht klar. Deswegen sagt er bringt es zu Gott. Er sagt, prüf du mein Herz und sortier du, was da drin ist. Weil ich selber krieg das nicht hin. Und schau, hier sagt er, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Und wie will das Herz wahrhaftig werden, wenn ich es nicht aufmache vor Gott und sage, okay Gott, du weißt besser, was in mir drin ist, als ich selber. Du kennst meine Gedanken besser als ich selber. Und genau das ist ja das Ding, du lässt Gott Gott sein. Gott ist immer der am höchsten, über was drüber steht. Per Definition. Wenn du denkst, dass du dich selber am besten kennst und selber am besten über dich Bescheid weißt, bist du dein eigener Gott. Ganz simpel. Und da, wenn du merkst, du kommst da an Grenzen, du verstehst nicht, was in dir alles drin ist. Du brauchst jemanden, der dein Herz sortiert, der deine Gedanken sortiert. Du brauchst jemanden, der über dir drüber steht, der höher ist. Dann bist du auf der Suche nach Gott. Und Gott wird sich finden lassen. Lass uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Mach dein Herz vor Gott auf und sag, okay Gott, ich vertraue dir, dass du es besser weißt. In voller Gewissheit des Glaubens. Und schau doch mal, das ist doch wieder ein Ding, das nur Gott machen kann. Wie wollen wir selber eine völlige Gewissheit vom Glauben schaffen? Unser Glauben ist doch irgendwie erstmal nur ein Funke und denken, okay, auf das könnte ich doch meine Hoffnung setzen, auf das Kreuz von Jesus. Irgendwie, ich glaube, da ist was. Und dann, wenn ich mich darauf einlasse, auf das, was Gott mir schenkt, dann merke ich plötzlich, wie der Glaube zunimmt, weil ich merke, oh, okay, da passiert was. Er gibt mir wirklich was und ich bin einen kleinen Schritt weiter. Und ich bleibe auf dem, was ich bekommen habe, stehe und sage, okay, ich möchte noch mehr. Volle Gewissheit des Glaubens, das ist ein Prozess, das ist ein Weg, auf dem Gott dich führen möchte. Die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen. Das ist der nächste Punkt. Wirklich Gemeinschaft mit Gott leben. Das kannst du nur, wenn du seine Vergebung annimmst. Das Gewissen gereinigt. Erst dann, wenn dein Gewissen Ruhe gibt und du die Vergangenheit hinter dir lassen kannst, kannst du wirklich in einer tiefen Gemeinschaft mit Gott leben. Wenn du irgendwie vor dieses so eine Theorie ist, ich weiß ja, Gott hat mir vergeben, aber du selber dich erinnern deine Sünden, die du irgendwann mal begangen hast, Tag für Tag wieder und wieder. Was machst du dann? Schau, wenn du sagst, okay, ich glaube schon, dass mir vergeben worden ist. aber ich selber vergebe mir nicht. Dann sagst du doch, du bist heiliger als Gott. Du bist höher als Gott. Gott hat dir schon vergeben, hat dir alles geschenkt. Aber du selber denkst, du bist so großartig, dass du deine eigene Schuld dir noch weiter nachtragen musst und dich Tag für Tag weiter geißeln musst mit Vorwürfen, mit Dingen aus deiner Vergangenheit, die Gott schon längst gesagt hat, ich habe es weggeschafft. Es ist nichts mehr davon übrig. Und du sagst so, doch, doch, ich halte es noch im Leben. Und zwar jeden Tag. Das ist eine Verachtung von dem, was Gott dir schenkt. Und ich weiß es, manchmal ist es ein Prozess, aber in erster Linie ist es eine Entscheidung. Und zwar genau wieder der gleiche Punkt, Gott Gott sein lassen. Wenn der Allerhöchste über allem drüber steht, sagt, ich habe dir vergeben und die Sünde ist weg. Und du selber sagst, aber ich sehe sie noch ganz deutlich vor mir stehen. Was sagst du dann? Ich bin höher als Gott. Ich habe höhere Standards. Ich bin mein eigener Gott. Ich urteile über mich selber. Ich bin mein eigener Richter. Und plötzlich bist du beide Personen in der Geschichte von der Frau. Bist du einmal die, wo schon irgendwie weiß, okay, sie braucht Gnade, und gleichzeitig bist du dein eigener Richter und geißelst dich. Und das werde ich nirgends hinbringen. Das werde ich nie in eine Gemeinschaft mit Gott bringen, die du genießen kannst. Der Weg ist wirklich anzuerkennen, dass Gott Gott ist. Dass du sagst, okay Gott, wenn du mir vergeben hast und du bist der Allerhöchste, der über allem drüber steht, vergebe auch ich mir selber. Und Vergebung ist eine Entscheidung. Die Gefühle folgen. Aber Vergebung ist erstmal eine Entscheidung. Genauso, wenn du anderen Menschen vergibst, das ist eine Entscheidung. Das ist nicht ein Gefühl. Du sagst, ich entscheide mich zu vergeben. Du sagst nicht, es war nicht schlimm. Du brauchst in deinem eigenen Leben nichts beschönigen. Ah, das war nichts. Doch, etwas schrecklich. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, ob du es eingestehen willst, ja, es war schrecklich. Und ja, ich vertraue darauf, dass Jesus, was er gemacht hat, reicht. Und ja, ich vertraue darauf, dass ich jetzt rein bin und völlig neu bin. Dann ist es geklärt. Und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Geht's hier weiter? Ich weiß nicht, was genau hiermit gemeint ist, aber vielleicht ist es genau das Ding hin, wo Jesus sagt, ich nehme dich in meiner Gnade an, aber jetzt, komm, jetzt folgt ein anderer Lebensstil. Jetzt lass die Sünde-Sache von gestern sein. Richte dich auf eine neue Zukunft hin. Den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Da, wenn sich auch in deinem Äußern die Reinigung von deinem Herzen, dort fängt sie an. Dein Herz wird erstmal vollkommen neu gemacht. Und von dem her aus breitet sich in dein Leben aus. Und auch das ist, wenn du an Sünde festhältst und denkst, so, ja, ich glaube an die Vergebung, aber das, die Lieblingssünde, die halte ich fest, wird das wegnehmen von der guten Gemeinschaft, die Gott dir schenken will. Aber wenn du bereit wirst, in dem Moment, wenn Gott dir zeigt, hey, schau mal, jetzt ist der Punkt dran in deinem Leben, das packen wir gemeinsam an, da machen wir was Neues. Damit du darauf eingehst und kannst in der Gemeinschaft bleiben, dein Leben kann sich verändern. Da, wenn du irgendwo sagst, nee, an dem halte ich fest, dann wirst du an dem Punkt irgendwo stehen bleiben. Und Gott ist so geduldig. Gott spricht wieder, kommt vielleicht von der anderen Seite, sagt, hey, schau mal, komm, wir räumen den Punkt weg. Der steht ja im Weg. Wir selber denken, das ist die Erfüllung, die es uns schenkt. Und dann, wenn wir endlich mal die Bereitschaft haben, sagen, okay, ich lasse es, dann merken wir, oh, Gott schenkt mir was viel Besseres. Was Gott mir schenkt, hat ja keine negativen Nebenwirkungen, wie das, an dem ich mich vielleicht jahrelang festgehalten und festgekrallt habe. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und jetzt könnten doch meinen, okay, wenn die Sachen, wo wir jetzt drüber geredet haben, wenn das geklärt ist, dann ist eigentlich schon alles perfekt. Dann ist ja eigentlich das alles ein Selbstläufer. Aber schaut mal, wie es weitergeht. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Dass wir uns gegenseitig ermuntern, ermutigen uns treffen miteinander, genau mit dem Ziel, dass wir sagen, okay, ja, wir wissen, dass wir das Geschenk gekriegt haben und hoffentlich hat sich schon ein ganzes Stück weit in unseren Herzen verbreitet. Aber das reicht noch nicht, sondern wir bleiben dran und wir versuchen, das neue Leben, das Gott geschenkt hat, im Gegenüber zu finden und anzufachen. Wie ein Feuer, das du im anderen siehst, so, der hat eins. Und wir kommen zusammen, um das anzufachen, um es mehr zum Brennen zu bringen. Und ich wünsche mir das noch viel mehr, dass es eine Leidenschaft wird für mich. Genauso jemand zu sein, der das neue Leben im Gegenüber sieht und eine Leidenschaft dafür bekommt, dass es mehr wird. Und genau dafür hat Gott Gemeinde geschaffen. Und deswegen reihe ich ein in die Leute, wie in der Geschichte drin, die einerseits Stellvertreter sind von Jesus, die Botschaft von der Versöhnung bringen und gleichzeitig Menschen sind, die Versöhnung annehmen, die Gott schenkt und verlasst die Rolle von dem, der irgendwo drüber steht, richtet, der urteilt, der vielleicht zuhört, vielleicht eine so einfache Botschaft hier hört und denkt so, das kenne ich schon, das weiß ich schon. Du weißt gar nichts. Das wird sich in deinem Leben zeigen, wenn du irgendwas weißt. Wenn irgendjemand von uns Evangelium ernsthaft verstanden hätte, wird das Leben anders aussehen. In der einfachsten Wahrheit vom Evangelium, da liegt die Kraft drin, die wirklich Leben verändert. Und wenn wir darüber leichtfertig weggehen und denken, so, das weiß ich schon. Da bist du auf einem so dunklen Weg unterwegs. Da bist du in einer so tiefen Verblendung gelandet. Genau die einfachsten Wahrheiten vom Evangelium, das sind die, die unsere Herzen verändern. Wenn wir hinschauen auf ihn, der alles für uns gegeben hat, dann passiert in unseren Herzen was, dann verändert sich in unseren Herzen was. Und dann passieren Wunder drin, dann erwacht Todes zu Leben, dann heilen Wunden, die schon Jahre quälen, dann entsteht Neues, davon jemand was Neues erwartet hat. Dann kann Gottes Gnade fließen. Das wünsche ich mir, Vater. Ich wünsche mir, dass wir noch viel tiefer deine Gnade, deine Güte kennenlernen. Und ich danke dir, dass deine Güte das etwas uns zur Umkehr, zu Neuem hinlenkt und leitet. Und ich bitte dich, dass für jeden Einzelnen, der hier drin sitzt, dass wirklich unsere Herzen aufgehen für deine Güte und deine Gnade. Dass wir kindlich vor dich kommen und annehmen, was du uns schenkst, auch wenn wir lang nicht alles verstehen, aber wenn wir dann Funken drin sehen, das Leben, das du uns schenkst, dann lass uns das Leben annehmen und lass uns auf den Weg machen, dass sie das in unserem Leben ausbreiten kann und dass das zunimmt, dass angefacht wird, was wir vielleicht schon lange vergessen haben, dass wir uns erinnern an das, wie du uns schon deine Güte gezeigt hast. Vater, ich wünsche mir, dass unsere Herzen wirklich bewegt werden von der Realität vom Kreuz, von dem, dass du alles gegeben hast. Deinen eigenen Sohn, um uns ein vollkommen neues Leben zu schenken. Ich danke dir, Jesus, dass du da bist, alles in allem durchdringt. Du bist der, durch den die Welt geschaffen worden ist. Du bist der, durch den unser Leben erhalten wird. Und du bist der, zu dem alle Weltgeschichte ihren Endpunkt nimmt. In dir wird alles zusammengefasst werden, was jemals war. Und du bist auch der unsere Herzen verbindet untereinander. Du bist unsere Gemeinsamkeit. Und ich bitte dich, dass wir es hier in der Gemeinschaft erleben können, dass wir uns ermutigen können, dass wir Freude teilen können, dass wir Nöte und Leid uns gegenseitig klagen können und real und echt sein können. Und ja, die Gemeinschaft wirklich genießen können, die du für uns vorbereitet hast, die du uns schenkst. Ich danke dir für die Ruhe, die in deiner Gnade liegt. Ich danke dir für den Aufwind, den wir in der Begegnung mit dir entdecken. Da wir dein eigenes loslassen und wir merken, wir können unsere Flügel ausbreiten und können in deiner Gnade fliegen, uns tragen lassen. Ich danke dir, das ist so wunderbar. Ich danke dir für jeden Moment, wo ich das selber in meinem Leben erleben durfte, wirklich von dir vollkommen getragen zu sein. Ich danke dir für jeden Einzelnen hier drin, der das kennt, der das erlebt hat. Und ich bitte dich einfach auch für jeden, der deine Gnade noch nicht erkannt hat, der noch nicht begegnet ist, dass heute der Tag ist, wo wirklich deine Gnade, deine Realität, dein neues Leben im Herz ankommt, wo ein Vertrauen wächst darauf, dass du da bist, der den Weg zu Gott schafft, dass du da bist, der neues Leben schenkt. Ich danke dir dafür, du bist so ein guter Gott, du hast uns lieb und du verlässt uns nie, solange die Welt hier besteht und weit darüber raus. Amen.